Herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Anna.
Und ich bin Giel.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land. Hallo, genau. Zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist.
Ja, dass du auch da bist.
Wenn auch heute im Bett, wie ich gerade gehört habe.
Auch bei mir geht die Rückenprobleme nicht an mir vorbei.
Nee. Ja, aber die Aussage fand ich gerade gut. Und was machst du morgen mit Arbeiten? Ja, muss wohl.
Das ist halt selbstverständlich, ne? Man quält sich dahin. Mein Auto hat eine Sitzheizung, die werde ich anmachen, um dann zur Arbeit fahren zu können.
Oh ja, das ist doch gut. Und genau. Dann machst du dir ein Körnerkissen noch in den Rücken und wenn du dann aufstehen musst in der Sprechstunde, dann kannst du immer theatralisch stöhnen dabei.
Ja, ich dachte ja, ich mache die Sprechstunde im Stehen oder sowas. Das war eher mein Plan.
Das ging auch.
Ja, ich muss ja nur gucken, wie ich schreibe oder ich fange an zu diktieren, mal gucken.
Du kannst ja einen Tisch hochfahren.
Geht leider nicht. Geht bei uns nicht.
Hatten wir letztens mal überlegt, ob wir mal so verstellbare Tische ins Sprechzimmer machen. Das ist eigentlich auch ganz cool.
Ja, aber die sehen nicht so schön aus.
Aber dafür sind sie rückenfreundlich.
Das stimmt. Aber ich gehe relativ viel auf. Immer wenn ich Patienten rufe, stehe ich auf und gehe ein paar Schritte und hol die dann im Prinzip ab im Gang und gehe dann wieder zurück. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit sitze und vom Tisch aus delegiere oder sowas.
Ja, ich finde, man bewegt sich schon auch viel eigentlich so im Praxisalltag. Man rennt die ganze Zeit durch die Gegend hin und her.
Genau.
Irgendwann denkt man so, jetzt muss ich noch mal kurz aufs Klo oder so.
Wenn man Zeit hat. Sonst verdrängt man das.
Ja. Fällt es dann nachmittags irgendwann auf. Genau. So, was hast du denn noch zu erzählen? Gibt es irgendein schönes Feedback, das du uns noch mitteilen möchtest?
Nee, zurzeit eigentlich nicht. Hattest du noch irgendwie Feedback bekommen?
Ich jetzt persönlich nicht, aber du hattest doch erzählt, dass eine Hörerin uns auf Instagram geschrieben hat.
Stimmt.
Und auf deren Feedback haben wir jetzt diese Folge hier designt sozusagen.
Stimmt, das hatte ich schon wieder vergessen. Siehst du?
Ich habe mich immer auch mal auf Instagram irgendwie reingewurschtelt, um das zu lesen. Vielen Dank erstmal dafür. Schön, dass du dich gemeldet hast.
Die hatte uns eine sehr nette Nachricht geschickt und hatte auch gefragt oder uns einen Themenvorschlag gegeben. Und zwar fände sie es sehr interessant, wie nicht ärztliches Praxispersonal, speziell hier Physician Assistants, in einer Hausarztpraxis von Nutzen sein kann und was unsere Meinung dazu wäre und unsere Erfahrungen sind.
Tja, und das wollen wir jetzt in dieser Folge mal näher beleuchten.
Genau.
Was ist denn überhaupt nicht ärztliches Personal? Wer wuselt da sonst noch so durch die Praxis und ist kein Arzt?
Also ich glaube, die Ersten denken dann an medizinische Fachangestellte, sind die Assistenten oder die MFAs auch in kurz, die häufig an der Anmeldung sitzen, die Blut abnehmen, die EKG schreiben, Lungenfunktionen machen und eigentlich so ein bisschen uns gleichzeitig unterstützen und versorgen.
Sie organisieren das Chaos sozusagen.
Genau. Sie halten uns den Rücken frei, dass wir die Patienten sehen können.
Sie schmeißen den Laden.
Genau, ohne die sind wir echt aufgeschmissen.
Ohne MFAs würde nichts funktionieren in der Hausarztpraxis.
Ja, das ist krass, weil ich habe eine Freundin, die ist in Frankreich und da gibt es keine MFAs oder es gibt nur ganz, ganz selten MFAs.
Okay.
Die glücklichen Hausärzte, die haben Sekretären, die dann einfach nur Termine machen, aber ohne eine Triage oder irgendwie Sachen auszufragen.
Aha.
Und nur ganz, ganz wenige, die sich das teuer zu stehen kommen lassen, haben dann eine MFA.
Hä, aber wie funktioniert es denn da?
Die gehen während der Sprechstunde ans Telefon.
Okay, das kann ich mir jetzt bei uns zu 0,0% vorstellen.
Ich mir auch gar nicht.
Würde ich keine Sprechstunde mehr machen können.
Genau. Und die müssen selbst Blut abnehmen, die müssen selbst Urin untersuchen, die müssen alles alleine machen.
Aber dann kann das ja eigentlich nur so sein, dass in Frankreich wesentlich weniger Kontakte am Tag sind beim Hausarzt. Das würde mich jetzt auch mal interessieren.
Ja, sind es auch weniger. Es sind deutlich weniger.
Deine Freundin nochmal.
Es sind deutlich weniger.
Die sehen.
Die staunt immer über meine Frequenz.
Ja, aber scheint ja auch irgendwie zu funktionieren da.
Ja, es heißt etwas ruhiger. Die haben halt mir diese Mentalität etwas ruhiger angelassen und
Ist
in den
nicht
Tag
verkehrt.
hinein. Halt Frankreich im Vergleich zu Deutschland.
Ja,
Aber
nicht.
ich würde nicht ohne die MFA auskommen wollen.
Nein, nein, das ginge nicht. Das merkt man immer
Nee.
wieder, wenn dann
Genau.
Krankheitsausfälle sind und die da vorne dann noch so auf dem letzten Rädchen laufen und trotzdem irgendwie versuchen, alles zu organisieren. Also MFA, der klassische Ausbildungsberuf.
3 Jahre lang.
Und genau 3 Jahre lang in der Regel wird in Arztpraxen ausgebildet
Genau.
und die besuchen nebenher die Berufsschule. Ihr bildet ja auch aus, ne?
Ja, genau. Oder haben, jetzt haben wir zurzeit keine.
Ja, wir haben gerade noch eine Auszubildende, die bald fertig ist. Und ja, genau. Dann nach der Ausbildung sind die im Prinzip in der Lage, grundsätzlich vorne die Rezeption zu managen, also Patienten anzunehmen, Telefonate anzunehmen, eine Triage zu machen, also abzuklären, ne, warum ruft der Mensch an, was möchte der, hat der was Gefährliches, muss der schnell gesehen werden.
Genau.
Und natürlich sind die auch aktiv in den Funktionsbereichen. Das ist bei euch ja wahrscheinlich auch EKG, Lungenfunktion,
Genau.
Ergometrie,
Ja, das
Labor
machen wir jetzt
natürlich.
nicht. Aber Labor ist ganz wichtig. Urinuntersuchung, Lungen, Blutabnahmen und solche Sachen.
Ja. Und in manchen Praxen ist das ja auch so, dass eine MFA mit dem Arzt zum Beispiel im Zimmer ist und dann dort im Zimmer noch Untersuchungen macht oder zum Beispiel auch tippt am Rechner. Das
Das
hatte ich
machen wir nicht.
ganz früher mal in einer Hausarztpraxis, wo ich Formulatur gemacht habe.
Ach, krass.
Da war immer eine MFA mit dabei und hat dann quasi alles in den Rechner eingetragen und der ärztliche Kollege, der konnte sich halt darauf konzentrieren, direkt mit den Leuten quasi während des Gesprächs auch schon zu untersuchen und so.
Aber hemmt das die Patienten dann nicht, Sachen zu erzählen?
Ja, manchmal schon. Also manchmal haben die dann irgendwie gesagt, ja, ich würde gerne jetzt mal alleine mit dem Arzt reden oder so.
Spannend.
Und das übernimmt ja demnächst eh die KI.
Genau. Das ist näher dran, als man denkt.
Ja, genau. Was können MFAs noch? Die können zum Beispiel sich auch noch fortbilden. Also man kann zum Beispiel das Praxismanagement auch über MFAs laufen lassen oder das
Qualitätsmanagement.
Qualitätsmanagement. Viele
Genau.
so ja, bürokratische Tätigkeiten, die viel Zeit rauben im Praxisalltag.
Genau, die können auch die Abrechnung vorbereiten. Manche machen sogar die Abrechnung komplett. Bei uns bereiten die hauptsächlich vor. Die können die Tagesliste schon mal durchgehen, Briefe einscannen und sowas.
Ja, oh, scannen, also eine furchtbare Tätigkeit. Es tut mir immer leid, wenn die scannen müssen. Und ich
Aber es
hoffe, dass sich
ist
das sehr
leider noch
reduziert in den
Alltag.
nächsten Jahren.
Ja, müsste ja eigentlich mit der Kim, aber. Also Kim ist die Kommunikation, also E-Mail zwischen den Ärzten, nenne ich das immer.
Ja,
Das ist eine
Kommunikation
sichere
im Medizinwesen.
Kommunikationsweg. Genau.
Ja, und mit der EPA ja auch. Das finde ich total cool, weil wir haben jetzt mittlerweile schon auch Fachkollegen, die ihre Arztbriefe dann einfach nur noch in die EPA hochladen.
Das stimmt.
Muss man dann immer dran denken, dass man da einmal reinguckt.
Obwohl, ich finde es schon praktischer, wenn die uns das zuschicken über die Kim, weil dann hat man es auf jeden Fall. Weil das heißt ja nicht, dass der Patient dann nochmal kommt, um das zu besprechen.
Ja,
Dann
das stimmt auch. Das stimmt. Und dann
weiß man
hat man,
nicht
sieht
immer,
man es
was.
nicht, ne?
Genau. Bei uns im System kann man es so machen, dass man mit einem Klick Kim macht und gleichzeitig hochlädt. Das ist eigentlich am praktischsten.
Gut, dann
Genau.
erzähl doch noch mal was zu den Weiterbildungen im MFA-Bereich.
Genau, also die MFAs können dann sich weiterbilden, zum Beispiel zur NEPA-EFA. Also NEPA oder EFA, das ist je nachdem, in welchem Bundesland oder in welchem Region man arbeitet. In Nordrhein ist es meist EFA.
Ja, ich glaube, das ist
Und
ein und dasselbe.
es
Also
ist genau
NEPA heißt
dasselbe.
einfach nicht ärztliche Praxisassistenten.
Genau, und EFA hat dann eine andere Langform, aber es ist
Entlastende
wirklich.
Versorgungsassistentin oder Assistent.
Genau, irgendwie sowas. Aber es ist eins zu eins das Gleiche, bloß die Regionen nennen es unterschiedlich. Und Nordrhein ist meist EFA. Und VERA ist ein bisschen das Äquivalent. Also NEPA-EFA ist im kassenärztlichen Vereinigungsbereich abzurechnen und VERA ist im hausarztzentrierten Versorgung abrechenbar. Und das ist eine Zusatzausbildung, eigenständig ja, delegierbare Tätigkeiten zu übernehmen, so wie zum Beispiel soziale Hausbesuche, Wundmanagement oder auch noch mal mehr Qualitätsmanagement und tiefere Rollen, also größere Rollen in der Praxis zu übernehmen. Und ja,
Dadurch so steigen die dann auch nochmal in der Gehaltsgruppe. Genau. Das ist für die ja quasi eine der höchst bezahlten Gehaltsstufen, wenn die dann nicht ärztliche Praxisassistenten sind, genau. EFAs oder VERAs. Ich sage immer, irgendwie ist es alles das Gleiche, aber es kommt halt immer auf das System an, in dem man sich gerade befindet.
Ja, für mich ist das eine Wahnsinnige. Wir haben eine VERA, die macht die sozialen Hausbesuche, die macht Wundmanagement, die impft auch und also die anderen impfen auch, also MFAs impfen auch, aber die also sie macht halt nochmal mehr und die übernimmt echt Aufgaben und erleichtert uns wirklich den Alltag. Mhm.
Ja, wir haben auch eine Eva, die jetzt gerade, weil wir ja die HZV auch machen, noch die VERA-Weiterbildung macht, was auch etwas kompliziert war. Da muss man sich erstmal durchwursteln, was sie dann da überhaupt machen muss. Und am Ende macht sie genau das Gleiche wie vorher auch, aber es ist halt dann über den hausarztzentrierte Versorgung noch abrechenbar. Und ich finde es auch super entlastend, weil man weiß, man kann sie auf Hausbesuche schicken. Und das ist für mich eigentlich auch der Hauptvorteil.
Ja, ja, genau. Also man kriegt echt einfach nur mal Zeit. Man gewinnt Zeit dadurch. Und die Patienten sind häufig auch zufrieden, weil so eine VERA kann sich einfach mehr Zeit gönnen als ein Hausarzt. Wenn wir dabei auf einer Visite sind, dann versuche ich innerhalb von 10 Minuten wieder raus zu sein. Das klappt nicht immer. Manchmal ist es auch eine halbe Stunde, je nachdem, wie viel Redebedarf da ist. Aber so eine VERA hat einfach wesentlich mehr Zeit und plant sich auch automatisch mehr Zeit ein. Und das finden die Patienten häufig schön, weil die dann, das sind ja doch soziale Hausbesuche, wo häufig auch einfach im Vordergrund steht, dass man guckt, klappt alles zu Hause, wie geht's der Patientin? Das ist ja nicht so in dem Sinne akute Medizin und ich muss jetzt sofort was behandeln, sondern mehr Status quo beibehalten.
Ja. Macht ihr das bei euch auch so, dass eure VERA dann quasi einen Hausbesuchstag hat in der Woche oder schickt ihr die eher so nach Bedarf los?
Nee, wir hatten jetzt dieses Quartal, haben wir damit angefangen, dass sie wirklich einen Tag in der Woche Hausbesuche macht oder manchmal zweimal sogar.
Ja.
Ja.
So machen wir es auch. Es fällt leider dann häufig doch irgendwie flach, weil dann wieder Personalmangel herrscht und dann muss sie quasi in-house bleiben und mitarbeiten bei den anderen, aber jetzt.
Ja, da bin ich relativ streng. Da sage ich, okay, VERA geht vor.
Es ist auch letztendlich sinnvoller, weil ich meine, dafür machen die diese Weiterbildung.
Genau.
Und das ist auch der finanzielle Vorteil für die Arztpraxis, weil das ist was man abrechnen kann. Ne? Wenn die dann ihre teure VERA oder EFA Weiterbildung gemacht hat und dann trotzdem nur den Empfang besetzt oder das Labor, dann
rechnet sich das nicht. Nee, genau. Und häufig machen das ja die Ärzte, also finanzieren die Ärzte ja die Ausbildung.
Genau.
Ja.
So, dann gibt es noch ein ganz, in Anführungszeichen, neues Berufsbild. Seit 2005 gibt es das Studium.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, so neu ist das gar nicht. Das ist jetzt auch häufig in den Medien und auch auf Social Media findet man das immer mehr. Das ist der Physician Assistant oder Primary Care Management. Und das ist ein Bachelorstudium. Also das ist auf entweder ein Fachabitur oder sogar ein richtiges Abitur. Oder eine Ausbildung plus jahrelange Erfahrung kann man dann Bachelorstudium draufsetzen. Und da gibt's dann nochmal, 3 Jahre Studium, 3 bis 4 Jahre Studium.
Wo gibt's dann nochmal alles Master, ne? Geht. Beim PA, glaube ich.
Ja, bei PA gibt's auch noch einen Master, genau. Der Unterschied zwischen Physician Assistant und Primary Care Management ist eigentlich, dass Physician Assistant häufig aufs Krankenhaus basierend ist, dass die im Krankenhaus lernen und auch Praktika im ambulanten Sektor machen, während das Primary Care Management ist eigentlich auf der Hausarztpraxis basierend und da werden die wirklich auf die Hausarztpraxis und die Arbeit in der Hausarztpraxis vorbereitet.
Ist das Primary Care Management hauptsächlich über den Hausärzteverband?
Ja, genau.
Ja, okay. Ich wusste es gar nicht mehr so ganz genau.
Da gibt es auch Studienverbände in Bayern und Baden-Württemberg ist das, meine ich. Also Baden-Württemberg bin ich mir ziemlich sicher, Bayern glaube ich. Da ist das so, dass die dann auch in einer Studie integriert sind und das als Teampraxis läuft oder das Happy-Konzept ist das. Mhm. Und da kann man die auch schon abrechnen. Da kriegt man zusätzliche Förderungen und die haben eigene Ziffern und können wirklich selbstständig unter Delegation arbeiten.
Genau,
und
das
zeigt eigentlich alles, dass auch wirklich ein Benefit rauskommt.
Der Sinn des Praxis, Assistenten oder Physician Assistant oder eben Primary Care Managers, wenn man das jetzt alles mal so nennen möchte, ist letztendlich, dass ja die Ärzte entlastet werden sollen und so ärztliche Tätigkeiten, die aber nicht unbedingt immer zu 100% nur vom Arzt gemacht werden müssen, dass die eben quasi übernommen werden und somit der Arzt mehr Zeit hat, dann quasi sich nur noch auf die zu 100% ärztlich notwendigen Tätigkeiten zu konzentrieren. Da geht es jetzt in der Hausarztpraxis primär um sowas wie zum Beispiel Disease Management Programme, also Diabetesvorsorge und koronare Herzerkrankungen vorzubereiten.
Aber auch die Akutsprechstunde kann unterstützt werden.
Akutsprechstunde, Infektionssprechstunde, quasi schon mal die Patienten anamnestizieren, also ausfragen, ne? Warum kommt man, was hat man, vielleicht auch schon voruntersuchen. Aber den allerletzten Abschluss muss quasi immer trotzdem noch der Arzt tun.
Genau, also offiziell die Diagnosestellung in der Therapiestadt muss immer noch durch einen Arzt stattfinden, offiziell.
Ja.
Ja, das ist auch anders zu anderen Ländern. Es gibt ja Länder wie England, Amerika, Niederlande, da ist das schon weit verbreitet und auch wirklich gang und gäbe. In den Niederlanden habe ich auch eng mit Physician Assistants in der Hausarztpraxis zusammengearbeitet. Und da war es sogar so, dass die auch selbst Diagnosestellung und Therapiestart machen dürfen. Die dürfen auch Medikamente aufschreiben und die hatten dann bestimmte Gebiete, die sich auswählen durften. Ich hatte mit einer zusammengearbeitet, die hat Unfälle, also so kleine Trauma gemacht und Lungenerkrankungen, während sie jetzt Bauchschmerzen und sowas nicht untersuchen durfte.
Okay, und, das ist schwierig in der Akutsprechstunde. Was haben Sie? Bauchschmerzen. Okay, ich gehe.
Nee, das wurde vorher ausgefragt in der Triage und dann wurden die halt nicht bei ihr, sondern beim Hausarzt in Weiterbildung eingeplant.
Ah, okay.
Und da wurde da schon ein Unterschied gemacht. Und die haben da aber wirklich weggearbeitet. Das war echt, das war eine sehr große Erleichterung.
Ja, also gerade so in der Akutversorgung ist das tatsächlich schon ganz hilfreich, genauso wie in der Notaufnahme, ne, wo schon mal dann die Triage ja gemacht wird durch das Notaufnahmenpersonal, die primär in der Pflege sind, aber auch da werden zum Beispiel Physician Assistants eingesetzt mittlerweile.
Ja, also ich habe ganz viel, also auch im Krankenhaus in den Niederlanden waren dann Physician Assistants, die da seit 20 Jahren gearbeitet haben, die haben uns Ärzten oder unsere PJler auch Sachen beigebracht und erklärt und die wussten besser Bescheid als die PJler und viel besser Bescheid als die PJler und auch die frischen Assistenzärzte konnten da nicht mithalten, also bei langem nicht. Und
ist aber natürlich auch so, dass die dann einfach ja schon Jahre, wie du gerade sagst, im Krankenhaus waren, ne? Da weiß die Pflege, auch wenn die jetzt nicht Physician Assistant sind, die wissen dann auch, wie der Hase läuft.
Eben, genau.
Und deshalb. Ja. Diesen Vergleich, den hört man ja häufiger, ne, dass die dann schon viel mehr wissen als die Assistenzärzte. Und das ist normal, wenn ein Assistenzarzt ganz frisch anfängt in der Abteilung, dann hat man keine Ahnung.
Nee, dann ist man einfach naiv und jung und dumm. Das ist so.
Und dann ist man froh.
Dann ist man froh, dass man
hilft. Hattet ihr denn hier in der Hausarztpraxis bei euch schon mal Kontakt mit Physician Assistants? Hattet ihr schon mal Praktikanten oder jemand, der da mitgearbeitet hat?
Nee, noch nicht. Aber ich liebäugel damit.
Würdest du denn jetzt eher zu einem Physician Assistant tendieren oder eher zu einem Primary Care Manager?
Ich denke mir Primary Care Manager, weil der halt wirklich für die Hausarztpraxis ausgebildet ist. Und was ich da vorteilhaft finde, ist, dass das Studium sehr strukturiert ist, man genau weiß, was man bekommt. Während so Physician Assistants habe ich bis jetzt noch nicht so richtig herausgefunden, wie die Studien aufgebaut sind. Und ich habe das Gefühl, dass jedes Studium bei jeder Fachhochschule etwas anders aussieht. Und das finde ich undurchsichtig. Dass dadurch, dass das in Bayern und Baden-Württemberg schon vergütet wird teilweise, hoffe ich, dass es auch in Nordrhein hausarztzentrierten Versorgung vergütet wird in Zukunft.
Der Primary Care Manager.
Genau. Ja. Genau.
Ja, das ist ja bei uns in der KVNO tatsächlich aktuell so, also in der KV Nordrhein, dass PAs in der Praxis, da gibt es gerade so eine Testphase, so ein PA-Modellprojekt, das läuft, um erstmal überhaupt herauszufinden, was ist denn der Nutzen in der Praxis, vor da überhaupt sich entscheidet, was für Leistungen auch abgerechnet werden können. Mhm. Aktuell können über, also für PAs in der Hausarztpraxis keine Leistungen abgerechnet werden.
Genau.
Relativ aktuelles Statement der KV.
Und das ist ja abstrus, weil wenn man bedenkt, dass das ein Studium, was seit 2005 eigentlich schon vorhanden ist, dass sie jetzt 20 Jahre später entscheiden, wir müssen mal gucken, ob das überhaupt was Sinnvolles ist. Also, und du weißt ja, die KV, die braucht dann immer lange, bis sie da eine Entscheidung trifft.
Ja, naja. Was ich manchmal ein bisschen schwierig finde, ist, dass ja letztendlich auch gut ausgebildete MFA, die mit einer EFA oder einer Vera-Qualifikation so viele von diesen Aufgaben können. Und man sich dann natürlich manchmal fragt, was nutzt es mir, wenn ich jetzt noch jemanden einstelle, der das dann studiert hat, der aber ja im Endeffekt das Gleiche macht, was unsere MFA auch tun.
Aber die machen halt nicht das Gleiche. Also ich hatte jetzt Kontakt mit Primary Care Managern, die jetzt auch, es gibt einen ersten Kohort, der zu Ende studiert hat. Und die meinten, die hatten vorher auch Vera-Ausbildung gemacht. Und die meinten halt, dass die jetzt viel mehr wissen, was die machen, worauf die achten. Die haben einen anderen klinischen Blick bekommen. Die sind selbstständiger. Die wissen, wie sie dokumentieren müssen. Die fühlen sich sicherer. Die können auch die körperlichen Untersuchungen besser einschätzen. Also so unsere Vera, die hört sich auch manchmal das Herz oder die Lunge an, kann das aber nicht richtig interpretieren. Die macht das zur Übung, um da ein bisschen mehr Wissen zu bekommen. Wir müssen das natürlich immer noch kontrollieren. Aber die Primary Care Manager, die haben ein Fach im Studium, wo die körperliche Untersuchung lernen, genauso wie wir das auch gelernt haben. Mhm. Und da haben die einfach nochmal mehr Basis und mehr Wissen. Und dementsprechend kann man sich dann auf deren Vorbereitung mehr verlassen, als es eine Vera. Also wenn die Vera jetzt 20 Jahre Erfahrung hat, dann ist es natürlich wieder was anderes. Aber grundsätzlich sind die einfach noch mal besser ausgebildet und vorbereitet.
Ja. Ja, ich finde, man muss auch immer daran denken, dass kleinere Praxen müssen sich Personal auch leisten können.
Ja, das voll.
Und je höher der Ausbildungsstand, desto teurer werden die. Und irgendwann muss man sich dann eben doch die Frage stellen, ne, lohnt sich das für einen oder nicht?
Mhm. Ja, total. Aber auch gerade die kleinen Praxen haben dann auch Schwierigkeiten, Facharzt anzustellen oder sowas.
Mhm, genau, das sicherlich auch noch ein anderes Problem.
Und dann ist dann so ein PA und Physician Assistant, also ein Physician Assistant oder Primary Care Manager, eine gute Zwischenlösung, um trotzdem noch die Scheinzahl irgendwie zu wahren, damit man bestimmtes Geld reinbekommt und gleichzeitig die Versorgung aufrechtzuerhalten.
Ja.
So, aber es ist schwierig. Man muss mal gucken, wie es vergütet wird in Zukunft. Ich glaube, dass die Zukunft nicht ohne PAs und Primary Care Manager klappen wird, ist meine Meinung.
Ich denke auch, dass das sicherlich irgendwo seinen Einzug finden wird, auch in die Hausarztpraxis. Und einfach mal schauen, was da passiert. Wir hatten uns bei diesem Modellprojekt von der KV auch sogar beworben als Praxis.
Mhm.
Und die wollten aber dann, dass man einen oder eine PA einstellt. Und da hatten wir dann eine Anwärterin da, wo es dann einfach nicht gepasst hat am Ende. Deswegen nehmen wir da jetzt nicht teil.
Ja, ich hatte auch überlegt, teilzunehmen. Aber die Vergütung ist halt so, wir müssen es selbst bezahlen.
Ja, genau.
Wir müssen die PA bezahlen und wir kriegen von der KV nichts dafür.
Ja, doch, und es gibt so eine kleine Aufwandsentschädigung.
Ah, das war, als ich mich erkundigt habe, war das noch nicht.
Die aber nur noch für ganz kurze Zeit. Also du müsstest bis zum 01.01.26 jemanden anstellen. Dann würdest du, glaube ich, ich meine, das sind 5.400 Euro. Ich bin mir auch nicht ganz sicher.
Im Monat oder insgesamt?
Einmalig.
Ja, damit kannst du ja kein PA finanzieren langfristig. Also da denke ich mir so, KV, mach es doch so, dass du dann zumindest das erste Jahr irgendwie finanzierst, damit Patienten sich dran gewöhnen, dass man da überhaupt erstmal gucken kann, ist das sinnvoll? Und dann nicht nur einmalig, dann hast du ja die laufenden Kosten von einem PA. Und wenn du das nirgendwo abrechnen kannst und die Leistungen nicht bezahlt werden, dann kannst du es ja auch nicht darstellen. Also come on. Also da muss man doch auch ein bisschen wirtschaftlich denken.
Ja. Also, wir werden mal sehen, was da noch so passiert.
Genau. Unser Frust hier oder mein Frust. Mal sehen. Okay. Was sagen wir zu unserer Take-Home-Message?
Also, in der Praxis findet man am wenigsten Ärzte und am meisten nicht ärztliches MFA. Personal. MFA in der Regel. Und vielleicht auch mal einen PA oder einen Primary Care Manager. Ja, letztendlich hilft dieses Personal, eine Praxis am Leben und am Laufen zu halten und übernimmt sehr, sehr viele Tätigkeiten. Die dürfen in der Regel nicht selbstständig arbeiten. Es muss immer am Ende einmal der Arzt verantwortend dahinter stehen. Aber es gibt delegierbare Tätigkeiten, die man an sein Praxispersonal abtreten kann. Und wenn es das nicht gäbe, dann wüssten wir, glaube ich, auch nicht mehr, wohin mit unserer Arbeit.
Nee, dann würde es mir, glaube ich, auch keinen Spaß machen. Ich arbeite gerne mit meinen MFAs zusammen.
Ja, ich finde auch, das macht total Spaß. Wenn man ein cooles Team hat, dann ist das einfach immer schön.
Ja, total. Will ich nicht missen.
Was war bei dir so los die letzten 2 Wochen?
Ich hatte heute, ich bin in so Ärzte-WhatsApp- und Signalgruppen, so stammtischmäßig. Und da kam von einer Kollegin oder einem Kollegen, weiß ich jetzt gar nicht, der Hinweis, dass es scheinbar Online-AUs gibt, ohne Arztkontakt, wo man nur einen Fragebogen ausfüllen muss. Ich habe es mal gegoogelt, kostet 29 Euro. Und wenn man das dann per Post zugeschickt haben möchte, kostet es nochmal 8 Euro extra. Und
das Porto wird auch immer teurer.
Genau, 8 Euro für ein Blatt Papier. Da dachte ich, das kann doch gar nicht rechtens sein, weil offiziell brauchst du für einen AU noch einen Arzt-Patienten-Kontakt. Zumindest ein Videocall oder telefonisch. Und scheinbar ist es auch nicht ganz so rechtens. Man muss das bei dem Arbeitgeber aktiv beantragen, dass er diese akzeptiert, weil du kriegst ja nur eine PDF. Und der Arbeitgeber hat ein Recht, diese anzuzweifeln und abzulehnen, wenn da kein nachweislicher Arzt-Patienten-Kontakt stattgefunden hat. Aber ich fand das so abstrus, dass die 29 Euro dafür fragen, einfach einen Fragebogen ausfüllen zu lassen und dann eine AU auszustellen.
Ja, aber da siehst du doch mal, dass der Wunsch 30 Euro an den Pauschale bekommen so hoch ist, dass die Leute diese Wege gehen, weil sie genau wissen, wenn sie mit diesem AU-Wunsch zum Hausarzt gehen, dann gibt es keine AU.
Aber das ist doch eine Farce von diesem ganzen System der AU.
Natürlich.
Also wenn die sich jetzt hier schon online über einen Fragebogen holen können, wofür haben wir da noch eine AU?
Gute Frage. Nächste Frage.
Das macht doch gar keinen Sinn.
Ja, aber okay. Am Ende ist es eine Frage von Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage ist da, also wird es das Angebot immer geben, solange das nicht illegal ist.
Aber es ist ja nicht rechtens. Also es ist ja scheinbar, also offiziell darf ja eine AU nur ausgestellt werden, wenn Arzt-Patienten-Kontakt stattgefunden hat.
Formell schon.
Also ganz abstrus.
Das muss ja dann aber ja auch erstmal passieren, dass der Arbeitgeber dann quasi die AU anzweifelt, was ja auch nicht immer passiert, also gerade nicht irgendwie so für einen Tag oder sowas. Dann bin ich ja ganz froh, dass die Leute mit diesen abstrusen AU-Wünschen nicht zu mir kommen und ich dann mit denen diskutieren muss. Der Black Market ist da für die AUs.
Ja.
Nicht ärgern. Morgen ist wieder Montag, da kommen sie wieder alle.
Da kommen sie alle. Okay.
Gut, lassen wir jetzt mal so stehen. Und jetzt kommt die Kategorie Neues aus der Hausarztpraxis. Es gibt nämlich einen heißen Tipp für Rückenschmerzen.
Also, ich war auf der Praktika, hatte ich ja erzählt, und da hatte ich einen Sportmedizinkurs besucht und da hatte der Kollege, der die Fortbildung gehalten hat, erzählt, dass Gurkenwasser, also so Gewürzgurkenwasser, gegen Krämpfe helfen soll. Ist scheinbar auch wissenschaftlich bewiesen, soll besser helfen als Magnesium in der Akutphase. Ja, gab es eine Studie zu. Ich liege seit Freitag flach mit extrem Rückenschmerzen und habe dann gedacht, okay, ich probiere das jetzt einfach mal, weil Rückenschmerzen ist ja häufig auch eine sehr starke Verkrampfung der Rückenmuskulatur. Und ich weiß nicht, ob es Placebo-Effekt war oder nicht, aber ich habe es getrunken und ich bin wirklich kein Gewürzgurkenfreund. Aber danach konnte ich echt wieder gerader gehen, ich konnte mich schneller bewegen und selbst wenn es Placebo-Effekt ist, ich gönn's mir. Also das
gönn dir.
Da gibt's ja keinen Neben, es sei denn, man hat eine Allergie, aber das ist ja bei allem, was man zu sich nehmen kann. Gibt's aber keinen Nebeneffekt, ist es eigentlich, ja, ist es nicht richtig ungesund und, okay, ist nicht unbedingt mein Geschmack, aber.
Ich wollte gerade sagen, muss man da nicht voll von reiern?
Nein, es ging eigentlich, weil ich war überrascht, wie machbar es war.
Bah, pfui.
Aber mir ging es echt danach besser. Und wenn es nur Placebo-Effekt war.
Wir werden das
aber ohne
Gewehr.
Man kann es ausprobieren. Genau.
Trinken Sie ein Glas Gurkenwasser und kommen Sie bitte nicht morgen wegen Durchfall wieder.
Aber nein, das ist ja eigentlich, ich habe mal geguckt, was das ist. Das ist Salz, Zucker, Senf. Dann war da noch Pfeffer drin und dann die Gurken selbst und Essig. Also ist im Prinzip Elotrans-mäßig.
So ein bisschen, nur mit Senf.
Senfkörnern.
Und Essig.
Senfkörnern.
Ja. Mit diesem wunderschönen Tipp können wir den Podcast heute auch, denke ich, beenden.
Okay. Hast du sonst nichts zu erzählen?
Beim nächsten Mal.
Okay, alles klar. Also, ich kann mich seitdem wieder bewegen.
Das ist gut. Ein Hoch auf das Gurkenwasser.
Genau.
Bei Feedback und Themenvorschlägen schreibt uns einfach unter dasmachtdannderhausarzt@gmail.com oder schreibt uns auf Instagram unter dasmachtdannderhausarzt.
Denkt an unsere Weihnachtsfolge. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ihr gern beantwortet haben wollt, schreibt uns unter den von Anna genannten Quellen. Und damit sagen wir:
Um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.